Risiko.
Der BFR-Podcast.
Für viele Eltern ist es eine Horrorvorstellung. Sie gehen vielleicht mal gerade aus dem Zimmer, drehen sich um und im nächsten Moment schauen sie nach ihrem Kind und sehen, es nuckelt an einer bunten Putzmittelflasche oder hat sich eine andere giftige oder ätzende Substanz in den Mund gesteckt. In solchen Fällen helfen die Experten am Telefon der Giftnotrufe in Deutschland besorgten Eltern weiter. Die Experten dort klären schnell, wie gefährlich die Substanz tatsächlich ist, wie groß das Gesundheitsrisiko ist und was jetzt zu tun ist.
Worauf es in solchen Situationen ankommt, wie man richtig reagiert und wie die Giftnotrufe ganz konkret bei Vergiftungsunfällen helfen, das ist heute unser Thema. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Risiko, dem Wissenschaftspodcast vom Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR. Mein Name ist Stefan Römermann.
Und mein Name ist Sonja Schächel. Wir beide arbeiten als Journalisten in der Pressestelle vom BFR. Wer uns noch nicht kennt, nochmal ganz kurz, das BFR ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, das unter anderem die Bundesregierung bei Themen wie der Sicherheit von Chemikalien und Produkten oder auch der Lebensmittelsicherheit berät.
Und zum Thema Chemikaliensicherheit gehören auch die Vergiftungsunfälle, mit denen sich das BFR seit vielen Jahren beschäftigt. Aktuell entsteht am BFR eine zentrale Datenbank zu Vergiftungsfällen, das Deutsche Vergiftungsregister, kurz DVR, das im Januar offiziell an den Start gegangen ist. Wie so ein zentrales Register helfen kann, Leben zu retten und welche Rolle die Giftinformationszentren dabei spielen, das klären wir gleich mit unserem heutigen Gast, Dr. David Steindl. Er ist Notarzt an der Charité, also der Universitätsmedizin in Berlin, und er leitet den Giftnotruf der Charité. Lieber Herr Steindl, hallo und herzlich willkommen zu Risiko.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, Herr Steindl, bevor wir einsteigen, können Sie in 2 bis 3 Sätzen vielleicht mal kurz sagen, was der Giftnotruf eigentlich ist und was Sie da genau machen?
Ja, sehr gerne. Tatsächlich ist der Giftnotruf eine Einrichtung, in der man als Bürger oder auch tatsächlich als Fachperson anrufen kann, wenn man eine Frage hat zu einer Vergiftung. Wir können eine kurze Einschätzung der Situation geben und können vor allen Dingen gut abschätzen, ist es etwas, was man zu Hause in Ruhe weiter beobachten kann, weil gar nichts zu erwarten ist, oder ist das eine ernstzunehmende Situation, die man nachbeobachten muss oder sogar behandeln muss. Und bei dieser Entscheidung können wir sehr, sehr schnell helfen, ohne dass komplizierte Rettungsmittel eingesetzt werden und ohne dass eine große Kette an Personen hintendran eingeschaltet wird.
Okay, also so eine Art medizinische Hotline für Vergiftung, die im Notfall hilft. Und zwar nicht nur besorgten Eltern, sondern auch Ärzten und Kliniken.
Ja, ganz genau. Das ist sehr gut zusammengefasst und das ist auch tatsächlich das Spektrum, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen und auch nachts beschäftigen. Das heißt, wir sind wirklich 24/7, 365 Tage im Jahr erreichbar.
Habe ich das richtig verstanden? Es gibt nicht nur eine Zentrale, sondern insgesamt, ich glaube, 7 Zentralen in Deutschland, die von den Bundesländern getragen werden?
Ja, das ist ganz genau richtig. Das ist eine Landesaufgabe, aber nicht jedes Bundesland betreibt eine eigene Giftnotrufzentrale, sondern häufig mehrere Bundesländer eine Zentrale gemeinsam.
Und davon ist die Charité eben eine, die für Berlin und Brandenburg, glaube ich, ist.
Ganz genau.
Zuständig.
Korrekt.
Heute haben Sie vor allem Leitungsaufgaben. Sie haben aber selber auch lange Zeit am Telefon gesessen und machen das hin und wieder auch heute noch, dass Sie manchmal da aushelfen, wenn ganz viele Anrufe kommen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist richtig. Also tatsächlich bin ich über meine klinische Tätigkeit, die vor allen Dingen in der Intensivmedizin über viele Jahre war, langsam reingewachsen in die Beratung von Vergiftungen und bin dann tatsächlich über die Leitungsaufgabe natürlich in andere Bereiche reingekommen, bin aber immer noch unterstützend tätig, bin ja auch weiterhin, wie Sie es auch schon gesagt hatten, als Notarzt in Berlin tätig, wo ich diese beiden Fachbereiche, das heißt klinische Medizin und klinische Akutmedizin und die Behandlung von Vergiftungen vor allen Dingen gut kombinieren kann. Und ja, bei sehr hohem Anrufaufkommen bin ich weiterhin unterstützend tätig und bei sehr komplexen Vergiftungen unterstütze ich auch, weil ich, wie gesagt, dieses Spektrum habe aus intensivmedizinischer Erfahrung und der Behandlung von Vergiftungen.
Ja, da sind schon viele spannende Stichworte gefallen. Gehen wir gleich noch intensiver drauf ein. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Unser Podcast heißt nun mal Risiko. Deswegen fragen wir alle Menschen, die zu uns hier ins Studio kommen, wie sie es denn eigentlich so mit dem Risiko im eigenen Leben halten. Herr Steindl, wie sieht das aus bei Ihnen? Gehen Sie gerne irgendwie mal ein größeres Risiko ein? Haben Sie irgendwelche riskanten Hobbys? Was für ein Risikotyp sind Sie?
Ich glaube, das Leben endet meistens mit dem Tod. Das ist das Grundsätzliche, was man einfach akzeptieren muss. Und der Punkt ist einfach, was passiert auf dem Weg dahin? Das heißt, ich würde mich nicht als übermäßig risikobereiten Menschen beschreiben. Ich gehe Risiken bewusst ein und ich versuche, wenn ich in Situationen bin, in denen ich irgendwelchen Risiken ausgesetzt bin, entsprechend auch so darauf zu reagieren, dass ich sie einfach minimieren kann. Ich habe sehr viel Bergsport betrieben in meiner Jugend und früheren Erwachsenenzeit. Dann kamen sehr viele Kinder dazu.
Da wird man vorsichtiger.
Ja, vor allen Dingen hat man einfach keine Zeit mehr. Der Fokus verschiebt sich ein bisschen und das persönliche Risiko steigt bereits durch schlaflose Nächte und 2- bis 3-fach Belastung von anderen Dingen, sodass manche Sachen einfach aus, sage ich mal, objektiven Gesichtspunkten hinten runtergefallen sind. Ich fahre Fahrrad in Berlin, im Berliner Stadtverkehr. Das ist, würde ich sagen, ein erhebliches Risiko, was ich da in Kauf nehme. Und darüber hinaus mache ich tatsächlich keine Extremsportarten oder besonders risikobewusstes Verhalten.
Kinder- und Fahrradfahren als Risikosportarten, sage ich jetzt mal. Vielen Dank soweit.
Ja, dann jetzt mal zurück zum Giftnotruf. Herr Steine, wie sieht denn ein typischer Tag beim Giftnotruf der Charité aus? Wie oft klingelt da so das Telefon und wer ruft da eigentlich an?
Ja, also bei uns im Giftnotruf für Berlin und Brandenburg klingelt tatsächlich pro Tag das Telefon zwischen 140 und 240 Mal. Das ist nicht ganz vorhersehbar. Es verteilt sich unterschiedlich auf die einzelnen Tagesstunden und verteilt sich auch durch die Woche relativ unvorhersehbar und hängt auch manchmal von Dingen ab, die wir gar nicht beeinflussen können. Das heißt, Großveranstaltungen, Feste, sowas wie ein Jahreswechsel oder ein großes Konzert, was zum Beispiel gerade jetzt hier in Berlin immer mal wieder auch vorkommt. Und natürlich auch Berichterstattung, wenn es zum Beispiel Warnhinweise gibt, Rückrufe gibt oder auch tatsächlich Dinge im Umlauf sind, die Beschwerden verursachen können. Zum Beispiel kontaminierte Säuglingsnahrung, das ist jetzt vor kurzem gerade tatsächlich vorgekommen. Oder es gibt auch immer wieder regelmäßig Rückrufaktionen, gerade zu Produkten, die Kinder gerne konsumieren und natürlich von Eltern gekauft werden. Und da sind einfach unglaublich viele Sorgen und Beratungsängste. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und bevor man sich da dann über Google wahnsinnig macht, einmal nachzufragen, ist das, glaube ich, beim Giftnotruf eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
Und wie lang geht denn so ein Gespräch?
Das ist tatsächlich sehr, sehr davon abhängig, wer uns anruft. Das heißt, Anrufe aus der Bevölkerung sind meistens innerhalb von so 2 bis 4 Minuten sehr, sehr gut beraten, auch beruhigt. Und wir können die Situation gut einschätzen, haben das dokumentiert und können den nächsten Anruf dann auch bearbeiten. Wenn es Anrufer sind, die aus dem medizinischen Fachkreis kommen, dauert es häufig deutlich länger. Da können es auch mal so 10 bis 15 Minuten pro Anruf sein.
Warum rufen beispielsweise Ärzte und Kliniken an?
Die Anrufer aus dem Bereich der Krankenhäuser und Rettungsdienste, die rufen schlicht und ergreifend an, weil Vergiftung eine häufige Diagnose ist, die zur Vorstellung von Patienten führt. Aber es ist tatsächlich gar kein verankerter Bestandteil einer medizinischen Ausbildung. Weder im Bereich der Rettungsdienste noch im Bereich der klinischen Medizin und der ärztlichen Weiterbildung wird das so systematisch gelehrt, dass dort jede Ärztin, jeder Arzt oder jeder Fachangestellte aus dem Bereich der Pflege oder der Rettungsdienste automatisch weiß, was bei Vergiftung zu tun ist. Dafür braucht man tatsächlich externe Unterstützung und da kommt dann der Giftnotruf ins Spiel.
Wie laufen denn so die häufigsten Fälle ab, wenn Privatpersonen anrufen? Müssen die dann sofort ins Krankenhaus oder wie ist das so in der Regel?
Ja, da haben wir tatsächlich ganz gute Nachrichten. In der Regel ist es nicht notwendig, ins Krankenhaus zu gehen nach einer Vergiftung. Gerade wenn man aus dem Bereich der Bevölkerung angerufen wird, sind häufig die Situationen und auch die Substanzen, mit denen ja ein Kontakt stattgefunden hat, so, dass nicht mit ernsthaften Symptomen zu rechnen ist. Das ist etwas, was wir hier im Giftnotruf sehr, sehr gut einschätzen können. Und dann kann man in ungefähr 80-90% der Fälle in der Regel eine Betreuung und Beobachtung zu Hause als abschließende Maßnahme auch empfehlen. Und das wird dann typischerweise auch durchgeführt.
Also das heißt, es ist schon eine Vergiftung, aber was haben die dann typischerweise? Was sind gerade bei Kindern typische Fälle?
Genau, also tatsächlich, was dann auftreten wird, sind Dinge, die man auch typischerweise aus einer Elternperspektive schon recht gut kennt. Das kann sowas sein wie Übelkeit oder Erbrechen oder auch ein Kind, was einfach mal etwas schlapper und müder ist als ansonsten und einfach nicht zum Fußballtraining geschickt werden kann oder nach draußen jetzt stundenlang mit den Freunden auf den Spielplatz spielen geht, sondern einfach mal zu Hause bleiben muss für ein paar Stunden und sich ein bisschen schont. Und danach ist das tatsächlich in der Regel ausgestanden. Das heißt, wie Sie es auch schon richtig gesagt hatten, ja, es gibt Symptome, aber keine schwerwiegenden und vor allen Dingen keine bleibenden.
Können Sie da vielleicht mal Beispiele nennen, die jeder wissen sollte zur Entlastung des Notrufs?
Tatsächlich mit einer großen Perspektive zu einer Entlastung von Rettungsdiensten und auch für die Notaufnahmen ist es tatsächlich so, dass Dinge im Haushalt, die schäumen können, das heißt Reinigungsmittel für Hände oder auch für den Boden, sind in der Regel nicht gefährlich für ein Kind, was dort einmal dran leckt oder mal ganz kurz ausprobiert, wie das schmeckt. Und mit einfachen Hausmitteln, die nämlich eine Entschäumung hervorrufen, kann man das sehr, sehr gut zu Hause auch dann weiter beobachten und es wird in der Regel nichts passieren. Und Dinge, die entschäumen können, sind tatsächlich ganz simple Sachen, so etwas wie ein Butterbrot oder andere sehr fettige Substanzen. Es geht auch mal um Nutella. Das kann man sich vorstellen wie die fettige Bratpfanne, die man in ein Waschbecken mit viel Seifenschaum reinstellt. Danach ist meistens der ganze Seifenschaum irgendwie weg. Und so funktioniert das auch in unserem Magen. Wenn wir da Seife aufgenommen haben, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es im Magen wirklich eine Menge Schaum gibt. Den muss man hochwürgen. Das ist sehr unangenehm. Und unter ganz, ganz, ganz ungünstigen Umständen kann das auch mal eingeatmet werden und eine Lunge schädigen. Das ist sehr selten, aber kommt vor. Und mit solchen einfachen Hausmitteln, die den Schaum im Magen zusammenfallen lassen, kann man dann tatsächlich sehr gut eine Behandlung vor Ort auch einleiten. Es gibt auch Medikamente, die man dafür verwenden kann, die sind auch frei verkäuflich. Und das sind alle Situationen, mit denen muss man zum Glück gar nicht zu einer Ärztin, zum Arzt, damit muss man auch nicht den Rettungsdienst anrufen und damit muss man gar nicht in ein Krankenhaus. Und das würde tatsächlich auch einen Großteil von Anfragen und auch Einsätzen und Vorstellungsgründen auch deutlich reduzieren.
80-90% der Anrufe enden mit, Sie können zu Hause bleiben. Wie sieht es mit den anderen 10-20% aus? Das sind dann wahrscheinlich eher die ernsteren Fälle.
Ja, oder tatsächlich Fälle, bei denen man es nicht richtig einschätzen kann, weil die Angaben so vage sind und die Substanzen, die da in Frage kommen, so bedenklich sind, dass man einfach eine sichere Umgebung braucht zur Nachbeobachtung, in der dann bei einer Veränderung auch eine direkte Maßnahme getroffen werden kann.
Was sind das typischerweise für Substanzen oder Situationen?
Es wären zum Beispiel Blutdruckmedikamente, die auch eine deutliche Wirkung haben können. Das heißt, wenn sehr kleine Kinder sind, die können auch mit sehr, sehr wenigen Tabletten Dosierungen erreichen, die zum Beispiel eine deutliche Blutdrucksenkung machen. Das heißt, das würde man an den Kindern sehen. Die Kinder kriegen dann auf einfach eine zunehmende Müdigkeit, sind nicht mehr so richtig wach und können einen sehr, sehr abfallenden Blutdruck haben. Und wenn das in so einer Maximalausprägung auch auftritt, ist das natürlich etwas, was man nicht verpassen darf, was man auch behandeln muss. Und das geht sinnvollerweise nur in einem Krankenhaus. Und deshalb gibt es einige Fälle, bei denen man von vornherein ganz klar sagen muss, da ist die Beobachtungsphase gar nicht dann zu Hause, sondern diese Beobachtungsphase, die findet im Krankenhaus statt und ist aber auch eine Phase, die wirklich der Beobachtung dient, dass da richtig Symptome auftreten, die man auch behandeln muss oder sogar auf einer Intensivstation. Das ist erfreulicherweise wirklich eine Seltenheit.
Okay, aber deshalb gilt im Zweifel immer lieber anrufen und nochmal sicher gehen, dass das nichts Ernstes ist.
Ganz genau. Das geht einfach um die Einschätzung und das ist etwas, das können wir einfach gut anbieten und das sollte man unbedingt auch in Anspruch nehmen, dass man eine Einschätzung bekommen kann. Dann kann man rational entscheiden, kann auch mit seinen eigenen Sorgen besser umgehen und diese Sorgen können wir häufig auch sehr, sehr schnell nehmen.
Lassen Sie vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Waschmitteln und Produkten, die es auch so im Haushalt gibt. Da kann es ja auch passieren, dass aufgeregte Eltern vielleicht anrufen und nicht wissen, was zu tun ist. Hier im BFR haben wir auch viel mit dem UFI-Code zu tun. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie der in solchen Situationen vielleicht helfen kann.
Ja, genau. Also tatsächlich der UFI, der versucht, eine Lücke zu schließen, die es häufig gibt, dass aus einem Namen eines Produktes ganz häufig gar nicht gesagt werden kann, was ist denn das eigentlich genau, was ist denn da drin, aus was ist denn dieses Produkt zusammengesetzt.
Also dieser UFI-Code, der steht inzwischen auf ziemlich vielen Produkten mit drauf, also auf chemischen Produkten, genau. Auf Reinigungsmitteln und so weiter. Fassen Sie es nochmal kurz zusammen. Also was sagt dieser Code aus?
Der Code, der hilft dabei zu identifizieren, welche Inhaltsstoffe sind in dieser Substanz drin. Das heißt, wenn wir einen Namen bekommen, ein Waschmittel der Marke so und so und das genaue Produkt XY, daraus kann man nicht unmittelbar ableiten, was auch in diesen Produkten tatsächlich enthalten ist. Vor allen Dingen, wenn es neue Produkte sind oder Produkte, die noch nicht lange gebräuchlich sind. Da kann man diesen Code in eine Softwaremaske eingeben.
Also ich rufe bei Ihnen an und sage, mein Kind hat das und das verschluckt. Und dann sagt Ihr Mitarbeiter, können Sie mir mal fix den UFI-Code sagen?
Ganz genau. Und deswegen ist das auch ein Bereich, den man sehr gut vorbereiten kann. Das heißt, wenn man Kinder hat oder auch einfach in einem Haushalt lebt, in dem diese Produkte vorhanden sind, macht es Sinn, sich vorher damit auseinanderzusetzen, wo steht der UFI drauf, damit man den Notfall in einer Situation, die stressig ist, auch einfach schnell wiederfindet oder vielleicht schon auch zur Hand hat.
Also UFI-Code sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man Kinder hat und wenn man beim Vergiftungsnotruf anruft.
Ja.
Dann lassen Sie uns doch jetzt einfach mal ganz praktisch schauen, was kann ich bei Vergiftungsunfällen tun? Was sind tatsächlich echte Erste-Hilfe-Maßnahmen und was sind vielleicht sogar gefährliche Mythen, die den Menschen dann am Ende sogar noch mehr gefährden? Herr Steindl, was sollte ich machen, wenn mein Kind irgendeine möglicherweise gefährliche Substanz verschluckt hat?
Ich denke, das Wichtigste ist erstmal Ruhe bewahren. Gerade mit Kindern ist es so, dass sich Unruhe der Eltern oder Sorge und Angst auch ganz, ganz schnell auf die Kinder übertragen. Und dann geht es wirklich ganz klar darum, was ist da vielleicht eingenommen worden? Wie geht's dem Kind? Und wenn das Kind keine bedrohlichen Symptome zeigt, das heißt gut Luft bekommt und sich auch ganz normal bewegt, so wie immer noch weiterhin ganz normal wach ist, dann ist der nächste Schritt tatsächlich, diese Informationen bereitzuhalten und dann entsprechend den Giftnotruf anzurufen. Und in anderen Fällen, die ich gerade eben so ein bisschen angeschnitten habe, wenn man wirklich auch Anzeichen dafür hat, dass hier wirklich eine schwere Gesundheitsschädigung vorliegt, das heißt, das Kind...
Gerade wenn irgendwelche Putzmittel oder so verschluckt werden oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass man da relativ schnell Sachen auch sieht, oder?
Ja, tatsächlich. Das heißt, je nachdem, welche Menge eingenommen wurde, wird man sowas wie Erbrechen, wird man schon relativ schnell sehen, wenn es richtig schäumt. Aber da muss man ganz klar sagen, so wie Kinder, die erbrechen, auch ansonsten natürlich nicht auf der Stelle mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, ist es auch hier so. Wie gesagt, Dinge, auf die man wirklich achten muss, sind die Kinder weiterhin wach, kriegen die Kinder weiterhin gut Luft und reagieren so, wie ich die Kinder auch kenne. Und dann hat man immer Zeit, in Ruhe erstmal zu telefonieren, um eine überhastete oder vielleicht auch nicht angebrachte weitere Behandlung auch zu vermeiden.
Erbrechen haben Sie eben schon gesagt. Das passiert quasi eigentlich auch schon automatisch in vielen Situationen als Selbstschutz vermutlich. Sollte man das Erbrechen auslösen? Das ist ja auch in vielen Situationen, hört man das so quasi als Tipp, das muss jetzt wieder raus, steckst du dann halt dem Kind Finger in den Hals oder genau. So.
Also das tatsächlich bitte nie, wenn das Erbrechen von selbst stattfindet, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber aktiv hervorrufen sollte man Erbrechen wirklich nie. Denn Finger in den Hals, das muss man sich einfach mal überlegen, eine Erwachsenenhand mit einem Erwachsenenfinger im Verhältnis zur kindlichen Anatomie, da ist man ganz, ganz schnell mit einem Fingernagel hinten in der Rückwand des Rachens. Und das sind Dinge, die man häufig auch sieht, dass Kinder nämlich durch forcierte Maßnahmen, Erbrechen auszulösen, einfach auch geschädigt werden. Das heißt, sie haben Verletzungen dadurch, dass jemand versucht hat, Erbrechen auszulösen.
Gut, aber was anderes ist vielleicht, wenn da was feststeckt, oder? Könnte ich mir vorstellen, und Atemnot entsteht.
Das stimmt, aber auch da muss man sagen, hat dann in der Hand überhaupt gar nichts mehr im Hals verloren. Denn wenn da etwas drinsteckt und der Atemweg sowieso schon enger geworden ist, dann ist das allerletzte, was ein Kind braucht, noch zusätzlich eine Hand im Mund zu haben. Und da muss man ganz klar sagen, wenn irgendwo ein Fremdkörper drinsteckt, dann sollte man husten, wenn es vorliegt, auch aktiv unterstützen. Und wenn das Kind nicht richtig hustet, sollte man dann entsprechend auch durch leichte und dosierte Schläge auf den Rücken oder auch zum Beispiel das Kind übers Knie legen, wenn es noch sehr klein ist. Und das sind Maßnahmen, die kann man sehr gut in Erste-Hilfe-Kursen für Kinder lernen. Ist auch eine Maßnahme, die ich wirklich allen Eltern und allen Personen, die in irgendeiner Form Kinder betreuen, auch immer noch ans Herz legen würde, das regelmäßig durchzuführen und auch aktuell zu halten, um da auch Berührungsängste abzubauen. Man kann sehr viel mit einfachen Maßnahmen helfen.
Spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Kinder klingt korrekt. Auch nach einem sehr guten Tipp. Sie haben gesagt, Erbrechen auslösen durch Finger in den Hals ist keine gute Idee. Was ist denn mit Salzwasser trinken? Das ist ja die andere klassische Methode, wenn man irgendwie Erbrechen herbeiführen will.
Wenn man als Plan für den Tag hat, sein Kind noch schwerer zu vergiften, dann kann man das natürlich tun. Aber Salzwasser einem Kind trinken zu geben, ist tatsächlich eine Vergiftung. Also Kochsalz, das hört sich ganz harmlos an und ist natürlich auch ein tolles Würzmittel. Aber die Menge, die ausreicht, um ein Kind zu schädigen, die ist relativ gering. Und eine richtig angerührte Salzlake, die man dann auch vielleicht nochmal in ein Kind hineinzwingt, die kann ganz schnell dazu führen, dass diese Kinder wirklich eine Salzvergiftung bekommen. Und das hört sich genauso gefährlich an, wie es auch im Endeffekt ist. Das ist tatsächlich dann häufig viel, viel gefährlicher als die eigentliche Ursache, wegen der man versucht hat, Erbrechen herbeizuführen und das Salzwasser verabreicht hat.
Puh, und was ist mit Milch trinken? Das habe ich auch irgendwo mal gelesen.
Nein, auch das tatsächlich ist überholt. Das sollte man auch nicht tun. Das Problem ist tatsächlich, dass Milch auch eine sehr, sehr fettige Flüssigkeit natürlich ist. Das heißt, ein Teil von Substanzen kann sich da drin dann auch besser lösen, kann besser aufgenommen werden. Abgesehen davon kann es auch per se durch diesen Fettgehalt auch Erbrechen auch mit auslösen. Und ganz allgemein muss man sagen, man sollte versuchen, im Bereich des Magen-Darm-Traktes nach der Aufnahme von Substanzen in keiner Weise von außen zu manipulieren und irgendetwas zuzufügen oder irgendetwas wegzunehmen, es sei denn, es passiert von selbst.
Sie hatten aber gesagt, bei schäumenden Dingen, also wenn mein Kind jetzt beispielsweise schäumende Putzmittel verschluckt hat, da können irgendwelche fettigen Substanzen helfen. Sollte ich das im Zweifelsfall alleine machen oder sollte ich das auch nur machen, wenn ich jetzt, ich sag mal, den Giftnotruf wirklich an der Leitung habe und die mir sagen, in der Situation, ja, geben Sie das?
Das kann man selbstständig durchführen, wenn man die Situation gut einschätzen kann. Das heißt, wenn man sich A, informiert hat oder vielleicht einen Podcast gehört hat und sich gemerkt hat, es war jetzt ein Handwaschmittel, was mein Kind da einfach mal probiert hat und man merkt schon, da könnte vielleicht irgendeine Art von Schaumbildung passieren, dann kann man fettige Substanzen geben und damit ist wirklich gemeint ein Brot mit dick Butter. Oder wenn das Kind das auch isst, tatsächlich so etwas wie einen kleinen Teelöffel oder Esslöffel, je nachdem wie groß das Kind ist, mit Butter. Man kann auch andere Dinge nehmen wie Nutella, die schon per se sehr fettig sind und von vornherein süß. Und da geht es wirklich darum, dass man einfach eine gewisse Menge Fett in den Magen mit einbringt, der dazu führt, dass dieser gesamte Schaum, der sich bildet, wieder zusammenfällt.
Und Öl, würde das auch gehen? Das stelle ich mir gerade leichter vor zum Abschlucken als Butter. Aber
funktioniert tatsächlich weniger gut. Wenn man mal eine Reihenfolge aufstellen möchte, wäre der Entschäumer, der frei verkäuflich ist, wirklich exzellent, aber auch ein Hausmittel, was man fast immer zu Hause hat. Und super funktioniert es wirklich Butter. Wenn man sonst gar nichts anderes hat, sowas wie Nutella oder dann als letzte Möglichkeit auch Öl.
Also Entschäumer ist was, kann man in der Apotheke kaufen. Ist das was, wenn man Kinder hat, in so eine Hausapotheke quasi reingehört?
Kommt ein bisschen, glaube ich, auf das Kind an. Nein, ist wirklich ganz ernst gemeint. Es gibt Kinder, die neigen sehr stark dazu, ihre Umgebung wirklich sehr ausgiebig zu testen und auch das auch sehr, sehr viel mit dem Mund zu tun. Und ich glaube, dass man relativ schnell merkt, wie ticken eigentlich meine Kinder. Und wenn man merkt, man hat jemanden zu Hause, der wirklich sehr gerne alles einmal ausprobiert, dann würde ich sagen, ja, dann sollte man einen Entschäumer zu Hause haben und vielleicht noch als kleine Präventionsmaßnahme auch Dinge, bei denen man Sorge hat, dass sie attraktiv werden könnten, einfach außerhalb der Reichweite platzieren.
Attraktiv meinen Sie jetzt irgendwie so schöne, bunte Waschmittelkissen?
Das ist absolut richtig. Aber muss man sagen, dass leider die meisten Kosmetikprodukte und die meisten Haushaltsreinigungsprodukte, die wirken mittlerweile tatsächlich wie Süßigkeiten. Die sind meistens von den Farben unglaublich attraktiv. Auch die Darstellung der Abbildungen, die suggerieren nicht immer automatisch, dass das Dinge sind zum Putzen oder Saubermachen. Das ist wirklich schwierig aus Kindersicht zu verstehen. Und das riecht ja auch noch so toll.
Also da auf jeden Fall vorsichtig sein, das hilft in jedem Fall. Wann rufe ich den Notruf als erstes an? Wann rufe ich den Giftnotruf an? Kann man da irgendwelche Tipps geben?
Das Wichtige ist tatsächlich zu wissen, was sind denn Anzeichen für eine lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung eines Kindes oder eines Menschen. Und das ist vor allen Dingen, wenn man nicht mehr richtig wach ist, nicht mehr richtig antworten kann, wenn man offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu atmen, das heißt viel zu schnell atmet oder ganz langsam atmet oder gar nicht mehr atmet und sich auch nicht mehr von selbst bewegt. Wenn diese Dinge vorliegen, dann ist es ganz, ganz klar so, das ist wahrscheinlich ein medizinischer Notfall und der gehört in den Bereich des Rettungsdienstes.
Dann sofort 112. Die 112 anrufen.
Genau.
Und wenn das Kind ansonsten ansprechbar ist, dann kann man erstmal den Giftnotruf.
Genau, also wenn das Kind ansprechbar ist, sich ansonsten auch bewegt und auch so reagiert, wie man es kennt und auch auf den ersten Blick von außen, vielleicht abgesehen von Erbrechen oder auch, auch eine Angabe, dass es sich nicht gut fühlt, wenn es sonst keine weiteren Beschwerden hat, dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, in Ruhe sich zu informieren. Und diese Beratung ist in so einem Fall dann am besten mit dem Giftnotruf möglich.
Putzmittel und Kosmetik wissen viele Eltern, die sollten Kinder nicht essen, nicht in den Mund nehmen, am besten außer Reichweite aufbewahren. Gibt es noch ein, zwei Dinge, wo Sie sagen würden, das ist gar nicht so bekannt, dass das wirklich ein häufiges Vergiftungsrisiko ist?
Ja, tatsächlich würde ich da ganz gerne nochmal auf den Bereich der Knopfzellen zu sprechen kommen. Das sind vor allen Dingen die Lithium-Knopfzellen.
Diese kleinen Batterien, ja, die in Uhren, in Spielzeug und sonst was drinstecken. Genau.
Meistens flach mit einem größeren Durchmesser, aber sehr, sehr hohen Spannungen, die dort abgegeben werden können. Und die haben eine etwas ungeschickte Mischung. Punkt 1, die können gut verschluckt werden. Punkt 2, sie bleiben trotzdem gerne stecken. Und Punkt 3, wenn sie dort in Bereichen stecken bleiben, wo es einfach feucht ist, und das ist typischerweise in der Speiseröhre, Fremdkörper mit einem größeren Durchmesser, die sind tatsächlich dann in der Lage, da stecken zu bleiben und dann machen die das, was sie ansonsten auch in der Fernbedienung oder in der Uhr machen, nämlich die geben Strom ab und dadurch entsteht dort an der Stelle tatsächlich im Endeffekt eine Mischung aus Säuren und Laugen, die dann auch das Gewebe angreifen und auch wirklich ganz schwere Verätzungen und auch sogar Durchbrüche im Bereich zum Beispiel der Speiseröhre und auch des Magen oder des Dünndarms verursachen können.
Also die Chemikalien in der Batterie sind gar nicht das eigentliche Problem, sondern dass sie da Strom produzieren, Säure produzieren im Rachen.
Ganz genau.
Und dann verätzen. Das klingt in der Tat nicht gut.
Ja.
Also Knopfzellen auch unbedingt sicher aufbewahren und auch Geräte, die Knopfzellen enthalten, gut absichern.
Ganz genau. Und dann vielleicht nochmal den Blick auf die Spielsachen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz sinnvoll. Es gibt ja auch einen Teil der Spielsachen, die in irgendeiner Form auch eine Stromversorgung mittlerweile haben. Auch da macht es Sinn, wirklich zu gucken, was sind denn da eigentlich für Batterien enthalten und braucht man die wirklich oder kann man die sonst auch für eine Zeit, in der das vielleicht sehr attraktiv ist und man das merkt, dass das Kind sowieso schon irgendwie sehr, sehr gerne alle möglichen Dinge probiert, dass man die vielleicht auch rausnimmt in der Zeit.
Was sind so die ein, zwei Dinge, die vielleicht auch gerade Eltern tun könnten, um sich auf Vergiftungsfälle einzustellen? Die zwei, drei wichtigsten Tipps, mit denen Eltern für das Schlimmste gewappnet sind.
Das ist auf jeden Fall gut, glaube ich, im Vorfeld, bevor eine Vergiftung auftritt, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man sie verhindern. Und das ist so wie immer tatsächlich, dass man sich gut informiert und sich auch im Vorfeld, ohne dass wirklich ein Notfall vorliegt, einmal nachliest, was kann denn passieren, mit welchen Substanzen können denn Kinder gefährdet werden und was sind typische Kindervergiftungen. Und das wäre so der erste Schritt und da eignen sich ja verschiedene Quellen, die man dafür nehmen kann. Das ist teilweise im Internet zugänglich, teilweise gibt es dafür auch Apps, die man auch nutzen kann.
Das BfR hat genau dafür eine App, Vergiftungsunfälle für Kinder, in den App-Stores kostenlos zum Herunterladen. Die kennen Sie auch gut.
Genau, die kenne ich auch gut. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Quelle. Die kann ich auch wirklich bedenkenlos empfehlen. Und das ist tatsächlich wichtig, dass man Informationen zu Vergiftungen aus verlässlichen Quellen bezieht und dass man da auf keinen Fall auf Panikmache oder auch auf falsche Informationen hereinfällt, weil die in der Regel sonst mehr verunsichern, als dass sie helfen.
Im Internet sind da auch viel falsche Informationen.
Ja, muss ich ganz klar betonen an der Stelle. Das ist etwas, worauf man wirklich achten sollte, wenn man sich selbst beliest, auch wirklich Quellen zu nutzen, die auch gut hinterlegt sind und die auch idealerweise unabhängig bereitgestellt werden, damit da keine Ängste geschürt werden. Und der nächste Tipp ist tatsächlich einfach, das zu Hause kindersicher zu machen. Das heißt, einmal durchzugehen, welche Reinigungsmittel, welche Putzmittel oder welche Fremdkörper müssen denn wirklich im Haus vorhanden sein. Und wenn man merkt, dass das Substanzen sind, die ich wirklich brauche, weil ich damit irgendetwas reinige, dass man sie auch wirklich so aufbewahrt, dass Kinder sicher nicht dran kommen. Und das muss man wirklich ausprobieren und auch vielleicht die Kinder da aktiv beobachten, denn es gibt eine Menge Kindersicherungen, die Kinder exzellent überwinden können. Und das Dritte ist tatsächlich, dass man sich einmal im Vorfeld überlegt, was ist das für mich zuständige Giftinformationszentrum, wie ist es telefonisch erreichbar und welche Informationen werden denn typischerweise für so einen Anruf beim Giftinformationszentrum benötigt. Und das kann man sich sehr, sehr gut in einer stressfreien Minute als kleine Checkliste zum Beispiel an den Kühlschrank hängen. Da gibt es auch teilweise Informationsmaterial, was man sich dafür auch nutzen kann. Und dann kann man so einen Anruf dann auch vorbereitet durchführen.
Hier vielleicht auch nochmal der Hinweis auf die BFR-App Vergiftungsunfälle bei Kindern. Auch hier gibt es so eine kleine Checkliste, wenn man auf den Giftnotruf klickt oder den Notruf. Und hier kann man dann auch direkt aus der App ein für das jeweilige Bundesland zuständige Giftinformationszentrum anrufen.
Und das ist, glaube ich, an der Stelle nochmal ein wichtiger organisatorischer Hinweis, dass es wichtig ist, wirklich auch das Giftinformationszentrum zu kontaktieren, was für das eigene Bundesland zuständig ist. Denn tatsächlich wird bei einer Google-Suche meistens alphabetisch ein Giftinformationszentrum vorgeschlagen. Das spiegelt aber nicht unbedingt tatsächlich die Zuständigkeit nach Wohnort wider und kann dazu führen, dass einzelne Zentren mit einigen Anrufen schnell überlaufen werden und dann einfach ganz, ganz schlecht erreichbar sind.
Zum Schluss würden wir gerne noch mal über das Deutsch-Vergiftungsregister sprechen, das hier bei uns am BFR entsteht. Dort werden ja zukünftig unter anderem auch die Anrufe bei den Giftnotrufen erfasst. Herr Steine, wir haben vorhin schon kurz erzählt, wie die Anrufe so ablaufen bei Ihnen. Aber danach geht die Arbeit ja auch weiter. Ihre Mitarbeiter erfassen, glaube ich, jeden Anruf ganz genau. Was wird da genau festgehalten?
Die Details zur betroffenen Person werden relativ genau erfasst. Also ist es ein Kind, ist es ein Erwachsener, wie alt war denn die Person genau, wie viel hat sie denn gewogen, wo ist das Ganze passiert und aus welchen Gründen, also war die Ursache für die Vergiftung und welche Substanz ist es denn tatsächlich und zum Zeitpunkt des Anrufs, welche Beschwerden lagen denn eigentlich schon mal vor und was waren die Dinge, die wir empfohlen haben.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab es auch schon vor dem Deutschen Vergiftungsregister so eine Art Statistik, die Sie geführt haben über Unfälle. Wozu?
Also einerseits hat es eine ganze, pragmatischen Fokus, denn wir sind ja aus Landesmitteln finanziert und wenn man öffentliche Gelder verwendet, braucht man auch eine Berichterstattung, um zu zeigen, was man damit entsprechend getan hat. Und das andere ist tatsächlich, einen Beitrag zu leisten zur Prävention oder zur Unterstützung von Weiterbildung und Fortbildung, um zu zeigen, gibt es Substanzen, die neu hinzugekommen sind, Substanzen, die besonders gefährliche Vergiftungen auslösen und welche Substanzen und Substanzgruppen sind vor allen Dingen hauptsächlich beteiligt an Vergiftungen. Und diese Dinge kann man in solchen Jahresauswertungen gut abbilden und das ist der Hauptgrund, weshalb wir das auch bisher durchführen.
Und man kann da auch gefährliche Produkte, bestimmte Fälle, die zunehmen, erkennen. Gibt es da Beispiele für Erfolgsgeschichten, wo Sie sagen, da haben die Giftinformationszentralen auch tatsächlich durch das Sammeln von Daten schon was bewirkt?
Ja, absolut. Also ich denke, eine Erfolgsgeschichte ist die Reglementierung von Lampenöl, die es tatsächlich in der EU ja gab und leider bei Kindern, die das verschluckt haben.
Die sind ja auch häufig farbig gewesen und sahen bunt und spannend aus.
Genau, und die wurden sehr, sehr gerne geschluckt und dann auch tatsächlich leider aber nicht verschluckt in den Magen, sondern zum Teil wieder hochgewürgt und liefen in die Lunge und haben dann schwere Lungenschäden mit auch Lungenversagen auch ausgelöst. Und da gab es tatsächlich durch die Auswertungen, die in den Giftinformationszentren da erfolgt sind, sehr schnell Hinweise darauf, dass hier gefährliche Produkte im Umlauf sind und dann konnte entsprechend auch auf einer regulatorischen Ebene darauf sehr, sehr gut reagiert werden. Der Nachteil ist natürlich ein bisschen, dass es rein in der Vergangenheit diese Auswertung liegt und das natürlich so ein Jahresbericht, der wird ja nicht am 1.1. des Folgejahres veröffentlicht, sondern der wird ab Januar zusammengestellt und wird dann wahrscheinlich im Bereich von Januar, Februar, März, das heißt im ersten Quartal eines Jahres auch erst fertiggestellt. Und damit haben wir im Endeffekt eine zeitliche Verzögerung, die im schlimmsten Fall ja bis zu 15 Monaten betragen kann. Und Signale, die wir im laufenden Geschäftsjahr, würde ich das mal nennen, bemerken, da funktioniert momentan die Abstimmung vor allen Dingen durch die Telefonkontakte untereinander. Das heißt, wenn Vergiftungsfälle, die besonders auffällig sind, im Beratungsalltag auftreten, dann stimmen wir uns innerhalb der Giftinformationszentren untereinander ab, fragen nach, sind denn ähnliche Fälle oder ähnliche Produkte auch in den anderen Datensätzen vorhanden? Das tragen wir zusammen und können dann so entsprechend auch Informationen weitergeben und nachgeschaltete Behörden auch informieren.
Und beim Deutschen Vergiftungsregister DVR ist jetzt das Besondere, dass die Daten aus ganz Deutschland zusammengeführt werden. Was ist der Unterschied zu der Statistik, die schon vorher erfasst wurde?
Genau, also der Vorteil ist tatsächlich, dass man in einem Register Daten vereinheitlicht erfasst. Das ist das eine. Und dass man auch eine Begrifflichkeit verwendet, die auch auf allen Daten dann auch übergreifend angewendet werden kann.
Also man kann bisher die Daten aus den unterschiedlichen Jahresberichten nicht einfach so eins zu eins zusammenzählen, weil die teilweise auch anders einkategorisieren.
Das ist richtig, weil es einfach Definitionsgrenzen gibt oder auch Begrifflichkeiten, die nicht eins zu eins übertragbar sind, sodass man das nicht nahtlos einfach nur zusammenstellen kann und danach eine Gesamtstatistik hat. Das heißt, das ist eine Stärke, die ein Register natürlich bieten kann. Und das andere ist natürlich, dass man hier eine Sammlung von wirklich 7 Datensätzen hat, auch über seltene Vergiftungen. Und dann kann man auch gerade Ereignisse, die in einzelnen Zentren nur selten auftreten, in der Summe auf dem ganzen Blick für Gesamtdeutschland in einer größeren Häufigkeit erfassen und kann auch so viel besser abschätzen, ob es wirklich Einzelfälle sind oder ob nur die einzelnen Zentren sehr, sehr wenige Fälle sehen und deshalb das Gefühl haben, dass es seltene Vergiftungen sind.
Warum ist es überhaupt so wichtig, Trends zu erkennen, wenn die Fallzahlen so klein sind? Ist das dann nicht eher etwas, was gar nicht so wichtig ist, weil das betrifft ja nicht so viele Personen?
Das kann man so tatsächlich jetzt nicht sagen. Ich denke, ein Betroffener ist immer maximal betroffen und ob er dann der Einzige in Deutschland ist oder einer von 500 in Deutschland oder 5000, macht dann individuell fürs Risiko und auch fürs eigene Schicksal nicht so einen großen Unterschied. Und ich denke, der Ansatz sollte ja auch weiterhin sein, wirklich allen Menschen bestmöglich zu helfen. Und das Besondere ist, dass bei Vergiftungstrends zu seltenen Vergiftungen der Blick eines einzelnen Giftinformationszentrums einfach nicht ausreicht, um zu unterscheiden, ob es ein tragischer Einzelfall ist oder ob das ein systematisches Problem ist, was einfach nicht erkannt werden kann in der Perspektive eines Giftinformationszentrums.
Und viele Trends fangen ja vermutlich auch erstmal klein an mit wenigen Zahlen, oder?
Genau, das ist ganz, ganz richtig. Es gibt immer natürlich den ersten Fall und dann ist es wichtig zu erkennen, ob es bei diesem Fall geblieben ist oder ob sich da weitere Fälle hinten dran schließen. Und das ist etwas, da sind wir in Anführungszeichen in den Giftinformationszentren einfach blind, weil wir einfach nur kleine Ausschnitte aus dem Gesamtvergiftungsgeschehen sehen. Und wenn wir das zusammen sammeln in einem Vergiftungsregister, können wir diese Fälle natürlich auch besser identifizieren, wenn sie vorliegen.
Gut, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Also man kann mit dem DVR-Trends schneller und früher erkennen, auch welche mit kleinen Fallzahlen und so wahrscheinlich auch präventiv besser reagieren.
Das ist absolut richtig. Man kann einerseits regulatorisch reagieren oder auch tatsächlich in der Reaktion von Rettungsdiensten und auch dem Gesundheitswesen im Allgemeinen kann man darauf besser reagieren. Man kann auch ganz konkret auf die häufigsten Vergiftungen gezielt ärztliche Weiterbildung und auch medizinische Weiterbildung hin ergänzen, um dort das Wissen so weit zu verbessern, dass man vielleicht auch nicht für alle Fälle und für alle Aspekte immer zwingend auf einen Giftnotruf in jeder Sekunde angewiesen ist.
Fassen Sie es nochmal zusammen. Inwiefern kann tatsächlich so ein Vergiftungsregister helfen, frühzeitig Trends oder eben auch Gefahren zu erkennen?
Also ein Vergiftungsregister kann vor allen Dingen dadurch unterstützen, dass es mit einem ganz, ganz geringen Zeitversatz, nämlich typischerweise einem halben Monat bis einem Monat, immer regelmäßig neue Datensätze bekommt. Das heißt, es ist die Möglichkeit, dass hier auch automatisiert Veränderungen erkannt werden können, die nicht davon abhängen, dass es wirklich einem Menschen per se aufgefallen ist, dass hier ein neuer Fall oder eine spezielle Fallkonstellation entstanden ist, was ja bisher der typische Umgang war bei uns in den Giftinformationszentren.
Also wenn wir es ganz praktisch machen, Produkt X kommt auf den Markt und das sieht für Kinder total verlockend aus, sie nehmen es gerne in den Mund, dann kann man das möglichst schnell erkennen, oder?
Das ist richtig, genau. Also dann würde man zum Beispiel feststellen, dass dieses Produkt auf einmal überproportional häufig in Vergiftungen genannt wird. Das wäre das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass bei auch auftretenden Beschwerden, die so vorher nicht beobachtet wurden, als Beispiel, wenn wir jetzt mal Augenschäden, wenn wir uns vor, irgendeine Substanz würde besonders Augenschäden hervorrufen, dann würde auf einmal in einer Gruppe, die bisher gar nicht dafür bekannt war, zum Beispiel Reinigungsmittel, würden auf einmal erhebliche mehr Augenschäden berichtet werden. Und das kann natürlich entsprechend ausgewertet werden und auf ein Produkt zurückgeführt werden.
Das Vergiftungsregister bringt bestimmt sehr viel, gerade in der Früherkennung von Trends, damit man entsprechend reagieren kann. Aber es bringt bestimmt auch eine Menge Arbeit für die Giftinformationszentren. Was würden Sie sich dann wünschen, um die Arbeit der Giftnotrufe noch besser zu unterstützen?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt tatsächlich. Die Arbeit, die zusätzlich anfällt, ist zum Teil in einigen Giftinformationszentren schon abgebildet durch die Abläufe, die dort auch schon etabliert sind. In den anderen Zentren ist es aber tatsächlich noch nicht der Fall. Das heißt, immer dann, wenn die Dokumentation zum Beispiel noch nicht vollständig elektronisch erfolgt oder die Dokumentation auch gar nicht dem Umfang entspricht, der auch im Vergiftungsregister abgefragt wird, stellt das natürlich einen erheblichen Mehrbedarf an Personal oder auch vielleicht an technischer Ausstattung dar. Und ich denke, was wichtig ist, dass man auch alle Giftinformationszentren für ihre zugedachten Aufgaben befähigt, das heißt mit entsprechenden Mitteln, nicht unbedingt nur rein finanziell, aber vor allen Dingen organisatorisch, technisch und auch personell ausstattet, damit sie auch ihre gesamten Aufgaben wahrnehmen können.
Und damit geht unsere Risikofolge zu den Vergiftungsunfällen und zum Giftnotruf so langsam zu Ende. Herr Steindl, Können Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal ganz kurz die 2, 3 wichtigsten Tipps zusammenfassen? Ich sag mal für den Normalbürger, was sollte man tun, wenn es zum Vergiftungsfall kommt?
Ja, sehr gerne. Also vor allen Dingen bitte Ruhe bewahren, das ist ganz wichtig. Dann einmal überprüfen, gibt es lebensgefährliche Beschwerden, lebensgefährliche Symptome? Also bewegt sich die Person ganz normal? Ist sie wach und atmet sie ganz normal? Und wenn das alles der Fall ist, danach in Ruhe überlegen, um welche Substanz geht es genau und dann den Giftnotruf kontaktieren. Und dann, wenn es geht, das zu Hause möglichst giftsicher machen. Das heißt, Produkte, die man nicht braucht und die gefährlich sind, auch bitte einfach nicht vorhalten. Und wenn man sie aus anderen Gründen wirklich benötigt, so aufbewahren, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist, dass man sie nicht umfüllt in Trinkgefäße und dass Kinder auch wirklich sicher nicht rankommen.
Und in welchen Fällen unbedingt die 112 anrufen?
Tatsächlich die 112 bitte immer unbedingt dann anrufen, wenn Lebensgefahr wirklich vorliegt, also nicht vermutet wird, sondern vorliegt. Und das ist dann, wenn die Person nicht mehr wach ist, nicht mehr normal reagiert oder ganz offensichtlich Probleme hat mit dem Atmen, das heißt zu wenig atmet, gar nicht atmet oder extrem schnell atmet.
Ja, und das war unsere Risikofolge für heute. Unser heutiger Gast war Dr. David Steindl, Notarzt und Leiter des Giftnotrufs an der Charité in Berlin. Vielen Dank, Herr Steindl.
Vielen Dank.
Ja, und an unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal der Appell, speichern Sie die Nummer Ihres Giftnotrufs, bleiben Sie informiert und denken Sie dran, Wissen schützt.
Tja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie am besten auch gleich noch unseren Kanal. Risiko gibt es so ziemlich überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf der BFR-Webseite zum Nachhören. Und wenn Sie mögen, schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Lob, mit Kritik oder auch mit Anregungen für Podcast-Themen. Unsere E-Mail-Adresse lautet podcast@bfr.bund.de. Und das war's für heute. Am Mikrofon verabschieden sich Stefan Römermann und Sonja Schächer.
Und wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss.
Hier noch ein kurzer rechtlicher Hinweis. Die im Podcast geäußerten Meinungen von externen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern geben ausschließlich deren persönliche Auffassung wieder und entsprechen nicht notwendigerweise der Position des BFR.